Auch von mir einen guten Morgen und frohe Weihnachten. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Herr Jesus, nun sprich du in unser Herz und sag uns das, was wir heute brauchen, was wir nicht nur heute brauchen, sondern was wir auch in der nächsten Zeit, ja, in den Rest unseres Lebens brauchen. Dein Wort, das uns aufrichtet, das uns stärkt, das uns Kraft gibt, ja, und das uns den Weg weist zum Ziel. Herr Jesus, schenk, dass dieses Wort sich in uns eingräbt und dass es ein Teil unseres Lebens, der wesentliche Teil unseres Lebens wird, der uns führt und begleitet. Sei du mit deinem Geist jetzt mitten unter uns, lass du uns dein Wort warm spüren. Ja, und lass mich so reden, wie es dir gefällt. Amen. Ja, liebe Gemeinde, in diesen Tagen brennen viele Lichter. Auch in unserer Kirche brennen viele Lichter. Natürliche, vielleicht der ein oder andere hat zu Hause noch Kerzen, richtige Kerzen, wie wir sie am Altar haben, oder in aller Regel heute elektrische Kerzen. Lichter strahlen Wärme und Ruhe aus. Sie bereiten uns Freude. Sie geben unseren Wohnungen und Häusern ein ganz eigenes feierliches Aussehen, einen feierlichen Glanz. Lichter gehören irgendwie einfach zum Christfest dazu. Ein Christfest ohne Lichter, ohne Kerzen wäre kein richtiges Christfest. Kerzenlicht durchdringt das trübe Dämmerlicht und die trübe Dunkelheit der kalten Jahreszeit. Viel wärmer, viel angenehmer als das kalte Lampenlicht. Und darauf kommt es uns an. Die Lichter sollen dem finsteren Raum warmes und freundliches Licht geben. Wir wollen mit all unseren Sinnen wahrnehmen können, wie das Licht der kleinen Kerzen die Dunkelheit durchdringt. Und das hat auch schon viel, viel mit Weihnachten zu tun. Bei unserem Christfest spielen Licht und Finsternis eine große Rolle. Was an Weihnachten geschehen ist, hat schon Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, ganz am Anfang mit den Worten bezeugt und ausgesagt. Lukas 1, Vers 78 und 79. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes hat uns besucht das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Und in einem Weihnachtslied von Martin Luther singen wir, das Ewiglicht geht da herein, gibt der Welt einen neuen Schein. Es leuchtet wohl mitten in der Nacht und uns das Licht des Kinder macht. In der Nacht, in der heiligen Nacht, ist derjenige erschienen, der etwa 30 Jahre nach seiner Geburt von sich sagte, und das ist unser heutiger Predigttext, ein einziger Vers aus Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ja, wir wollen dieses Wort unter das Thema stellen, das Licht, das alle Finsternis der Welt überstrahlt. Und das habe ich in drei kurzen Abschnitten, oder möchte ich in drei kurzen Abschnitten erläutern. Erstens, wer in der Finsternis lebt. Zweitens, wer das Licht der Welt ist. Und drittens, wer das Licht des Lebens hat. Zunächst einmal, wer in der Finsternis lebt. Das könnte man leicht zeigen an Menschen, die auf den Schattenseiten des irdischen Daseins, damals zur Zeit der Geburt von Jesus, leben mussten und vielleicht auch heute leben müssen. Wir könnten die Ausgestoßenen, die Verachteten zur Zeit von Jesus nennen, die Kranken und Hilflosen, deren Leiden man für eine Strafe Gottes hielt, die Armen, dazu gehörten ja auch die Hirten auf dem Feld vor Bethlehem, die als erste Zeugen der Geburt von Jesus werden durften, die Zöllner, die mit den verhassten Römern gemeinsame Sache machten. Dann die Heiden, die Samaritaner, die Ungläubigen, die als unrein galten, die man deswegen noch nicht mal anschauen durfte, wenn man ihnen auf der Straße begegnete. Solche Menschen folgten bekanntlich dem Stern aus dem Orient, aus dem Osten. Die sogenannten Weisen. Das waren solche Ungläubigen. Das waren solche Männer, die nicht zum Volk Israel gehörten, die den lebendigen Gott nicht kannten. Sie haben über 1000 Kilometer zurückgelegt, um in dieses Land zu kommen, um in diese kleine Stadt Bethlehem zu kommen und den neugeborenen König zu besuchen und anzubeten. Und auch heute gibt es viele auf der Schattenseite des Lebens. Wir brauchen sie uns gar nicht alle aufzuzählen. Wir haben sie täglich vor Augen, wenn wir den Fernseher einschalten. Die Massen von Flüchtlingen aus den Ländern der dritten Welt, die es einfach nicht mehr aushalten und die hierher kommen. Menschen, die verfolgt sind wegen ihres Glaubens, wegen ihrer Rasse oder aus politischen Gründen, aus welchen Gründen auch immer. Menschen auf der Schattenseite des Lebens gibt es auch unter uns. Menschen, die keine Chance mehr bekommen, keinen Arbeitsplatz mehr finden, die einfach aufgegeben haben, ein Stück weit sich selbst aufgegeben haben. Auch hier in Obertshausen. Menschen, die unter Drogensucht leiden und Alkoholsucht und was auch immer. Aber es gibt auch noch ganz andere Menschen auf der Schattenseite des Lebens. Menschen, denen wir es gar nicht ansehen. Menschen, die vielleicht sogar reich sind, die erfolgreich waren in diesem Leben, aber bei denen innerlich gar nichts geht. Die nicht wissen, wofür sie da sind, wofür sie leben, die sich betäuben müssen mit allen möglichen Dingen des Alltags, des schönen Lebens, wie auch immer, um überhaupt überleben zu können. Die Bibel sagt es ganz radikal. Das Licht ist eigentlich dieser Welt fremd. Eigentlich ist es so, dass die Menschen dieser Welt im Finstern leben, in Finsternis leben. Das Licht hat in der Welt eigentlich keine Heimat. Eigentlich leben alle Menschen auf der Schattenseite des Daseins. Gott und die Welt, Gott und die Menschheit stehen sich eigentlich gegenüber wie Licht und Finsternis. Gott ist Licht. Und diese Welt ist Finsternis. Deshalb beschreibt das Weihnachtsevangelium des Johannes auch die Geburt von Jesus als das Erscheinen Gottes in dieser Welt mit dem Satz: Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das Licht scheint in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht ergriffen. Johannes 1, Vers 5. Man kann in der Finsternis eben nicht genau wahrnehmen, wer und was da ist. Man nimmt nur Schemen und Geräusche wahr. Etwas nicht sehen, das heißt mit anderen Worten in der Finsternis wandeln. Deshalb vermerkt ein biblisches Wörterbuch beim Stichwort Finsternis mit Recht: siehe unter blind. Und dort lesen wir, blind sein im geistlichen Sinn heißt, verschlossene Augen haben für die Wirklichkeit Gottes und seines Gesalbten, sowie für die eigene Sünde und Verlorenheit. Wenn der Finsternis lebt, der sieht seine eigene Verlorenheit nicht. Der kann Gott nicht sehen und sieht auch seine eigene Verlorenheit nicht. Er denkt, das ist alles, was ich hier habe. Der lebt in der Finsternis. Und ich muss irgendwie dadurch. Ich muss es irgendwie händeln. Ich muss es irgendwie schaffen. Der lebt in der Finsternis. Beim Wandeln in der Finsternis geht es also nicht bloß um dunkle Geschäfte. Es geht um das normale Leben, um den Alltag. Es geht nicht um finstere Machenschaften oder Schattenseiten des Daseins in dem Sinn, wie ich sie eben versucht habe zu skizzieren, sondern um die existenzielle Befindlichkeit der von Gott abgewandten Menschheit als das Volk, das im Finstern wandelt, wie es schon 700 Jahre vor der Geburt von Jesus Jesaja prophezeit hat, Jesaja 6, Vers 10. Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht. Ein Theologe hat es einmal so auf den Punkt gebracht: Jesus leugnet nicht die gewaltigen Unterschiede zwischen Licht und Dunkelheit innerhalb dieser Welt, aber er weiß, dass die ganze Welt von tiefster Finsternis umschlossen ist, weil sie von Gott getrennt ist. Manche Menschen können keine Farben sehen. Sie sind farbenblind. Aber alle Menschen können nichts von Gott erkennen. Sie sind gottblind. Von Geburt blind für Gott. Deshalb leben alle Menschen zunächst in der Gottesfinsternis. Selbst wenn sie sich auf die Suche nach Gott begeben, tappen sie dabei im Finstern. Es gibt ja Millionen und Abermillionen Menschen, deren Religion darin besteht, den Gott in sich selbst zu finden, der Buddhismus zum Beispiel. Aber sie tappen im Finstern, denn in sich selbst kann kein Mensch Gott erkennen und Gott finden. Und sie tappen im Finstern, wenn sie dabei bleiben, nach dem Gott in sich zu suchen, bis sie sterben. Sie bleiben im Finstern. Alle Lichter und alle Bewusstseinserhellungen dieser Welt können uns nicht daraus befreien, dass wir in jener Finsternis wandeln. Es sei denn, wir begegnen Jesus so wie jener Blindgeborene, von dem Johannes im darauffolgenden Kapitel berichtet. Dort kann man geradezu atemberaubend beobachten, wie einem blinden Mann durch Jesus eben nicht nur das Licht für diese Welt aufgeht, sondern wie ihm nach und nach, wie bei einem Sonnenaufgang, das Licht aufgeht für Jesus. Bis er schließlich in Jesus Gott erblickt und Gott erkennt. Das Licht muss also von außerhalb der Welt hier hereinkommen. Von außerhalb der Welt. Die Welt selbst kann dieses Licht nicht bergen. Genau das nimmt Jesus für sich in Anspruch, indem er dieses Wort, Johannes 8, Vers 12, sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und etwas später, Johannes 12, Vers 46, sagt er auch: Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Jesus kommt von außen in diese Welt, um dieses Licht in diese Welt zu bringen. Das Evangelium von dem Licht, das in die Finsternis einbricht, hat keiner so anschaulich und eindrücklich ausgelegt wie der große Maler Rembrandt. In Münchens Alter Pinakothek findet man von Rembrandt eine Weihnachtsdarstellung. Es ist eins meiner Lieblingsbilder von Rembrandt. Da befinden sich im Grunde alle Menschen in der Finsternis. Im Grunde genommen, wenn man so mal von außen schaut, alle Menschen in der Finsternis. Natürlich die Hirten, auch Maria und Josef und die drei Weisen, die ja eigentlich helle Köpfe sind. Sterndeuter, Leute, die zu ihrer Zeit damals die Wissenschaftler ihrer Zeit waren. Aber die drei Weisen haben nur eine funzlige Laterne. Strahlendes, warmes Licht geht lediglich aus von dem Jesuskind. Da strahlt's. Da kommt Licht her. Und je näher die Menschen diesem Jesus zugewandt sind, desto mehr werden sie von ihm auch bestrahlt und erleuchtet. Die Frage ist, wo stehst du auf diesem Bild? Und ich glaube, das ist auch die Frage, die Rembrandt sich gestellt hat. Er hat sich selbst gemalt an der Krippe. Ein bisschen im Hintergrund, aber auch bestrahlt von diesem Licht. Wo stehst du an dieser Krippe? Ganz viele Leute stehen an der Krippe. Ganz viele Leute wagen sich in unsere Weihnachtsgottesdienste hinein. Ganz viele Leute kommen hierher. Wir haben es vorhin gehört. Die Kirche war übervoll am Heiligen Abend. Ganz viele Leute wollen etwas mitbekommen von diesem Schein. Aber die Frage ist, willst du dich diesem Schein aussetzen? Darf dieses Licht von Jesus in dein Herz hineinstrahlen oder bleibt es ein Licht in der Ferne? Das ist die Frage, die dieses Bild und die ganze Geschichte von Weihnachten uns stellt. Wo stehst du an der Krippe? Ich stehe an deiner Krippe, hier haben wir vorhin gesungen. Wo stehst du? Damit sind wir beim zweiten Punkt, wer Jesus ist, wer das Licht der Welt ist. Das erklärt und offenbart Jesus allein schon mit den zwei Worten: Ich bin. Ich bin. Merkst du es? Wir landen wieder im Alten Testament, ganz, ganz früh. So hat sich doch Gott selbst dem Mose aus dem brennenden Dornbusch vorgestellt. Ich bin, der ich sein werde. Ich bin für dich da. Ich bin, der ich bin. Anstatt ich bin das Licht, hätte Jesus auch sagen können, ich bin Gott. Ich bin der Gott, der sich damals dem Mose vorgestellt hat. Ich bin, der ich bin. Denn Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Jesus aber sagt es so, glaubt an das Licht, glaubt an Gott und glaubt an mich, Johannes 14, Vers 1. Deshalb bekennen wir mit dem nizänischen Glaubensbekenntnis, das wir leider recht selten sprechen, weil es so lang ist. Im nizänischen Glaubensbekenntnis heißt es, Jesus, er ist Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Durch ihn ist alles geschaffen, durch Jesus. Durch Jesus sprach also Gott das erste Wort bei der Erschaffung der Welt. Und das lautete, das erste Wort am ersten Schöpfungstag, weiß es einer von den Konfirmanden, das erste Schöpfungswerk? Es werde Licht. Es werde Licht. Jesus ist deshalb auch das wahre Licht, das einzige Licht, das diese Welt und ihre Menschen hell machen kann. Bevor Gott durch Jesus in die Wüste und Leere, in das chaotische Tohuwabohu hineinsprach, es werde Licht, war alles finster. Finsternis war über dem Wasser. Und bevor Gott durch Jesus zu uns Menschen spricht, sind wir allesamt nicht erleuchtet, sondern finster. Es ist finster in unseren Herzen, finster in unserem Leben. Jesus von Nazareth bringt also nicht nur mehr oder weniger Licht in die Finsternis dieser Welt, er bringt vielmehr Gott in die Welt, beseitigt die Gottesfinsternis, die Gottesferne, die Gottfeindlichkeit, die Gottblindheit. In diese Richtung sprach auch keine geringere Geistesleuchte als der berühmte Professor Albert Einstein. Diesem hellen Kopf ist ja so manches große Licht aufgegangen, etwa bei der Erforschung der Relativitätstheorie oder bei der Entdeckung der Atomkernspaltung. Ausgerechnet der sagte einmal, es gibt keine Stelle der Welt ohne Finsternis, außer der einen, die Jesus Christus heißt. Dazu passt gut, was Martin Luther einmal gesagt hat, wo Christus nicht ist, da ist Finsternis. Wo Christus nicht ist, da ist Finsternis. Da ist nicht irgendwo neutraler Raum oder was weiß ich, Buddha, Allah oder sonst wer, sondern da ist Finsternis. Es scheine so groß und helle, wie immer es mag. Wo aber Christus ist, da ist Licht von seinem Licht, so dunkel und finster es immer sei. Die frühe Christenheit hat die Feier von Christi Geburt mit Bedacht auf den 25.12. gelegt, obwohl es auch biblisch gute Gründe dafür gibt, zu sagen, es lag etwa in dieser Zeit um Dezember rum, an dem die heidnischen Römer nach der Wintersonnenwende den unbesiegten Sonnengott, den Sol Invictus, gefeiert hatten. Denn was die Sonne für das zeitliche Leben in dieser Welt ist, das ist Jesus für das ewige Leben in der anderen Welt. Wo Licht ist, da ist auch Leben. Deshalb erfahren wir hier drittens, wer das Licht des Lebens hat. Wer mir nachfolgt, verspricht Jesus, der wird das Licht des Lebens haben. Nicht nur, der wird eventuell mal das Licht des Lebens erblicken, sondern der wird das Licht des Lebens haben, jetzt schon in diesem Augenblick, wenn du Jesus nachfolgst. Wenn du Jesus aufnimmst in dein Leben, hast du das Licht des Lebens. Das heißt, wer in der Nähe dieser Lichtquelle bleibt, wer direkt bei Jesus bleibt, wer ihn aufnimmt in sich, wer ihn hineinstrahlen lässt in sein Herz, wer im Lichtkreis von Christus lebt, wer sich von Jesus und seinem Wort erleuchten lässt, wer sich von seinem Licht bestrahlen lässt, der hat das Licht des Lebens. Das heißt, der hat das Licht, das Leben schafft. Wir kennen ja inzwischen ganz andere Strahlen, atomare Strahlung, die das Leben zerstören und in die Todesnacht stürzen will. Von Jesus aber haben wir vorhin umgekehrt gesungen. Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine Sonne. Die Sonne, die mir zugebracht, Licht, Leben, Freud und Wonne. Wie schön sind deine Strahlen. Es hat darum also schon einen Sinn, wenn das Christfest als Lichterfest gefeiert wird mit dem Lichterbaum in unseren Wohnstuben und in unserer Kirche. Das hellste Licht, das wir auf der Erde kennen, ist das Sonnenlicht. Ist auch ein schönes Bild gewesen in diesem Lied für das Licht, was Christus bringt. Und es ist schon erstaunlich, was die Sonne hier in dieser Welt ermöglicht. Bauelemente des biologischen Lebens. Die Pflanze, die Sonnenlicht bekommt, hat das Licht des Lebens dieser Welt durch die sogenannte Photosynthese. Durch sie entstehen in ihr die Bauelemente für irdisches Leben. Das ist schon ein Wunder der Schöpfung Gottes, dass das so funktioniert. Der Schöpfung Gottes, die damit begann, dass Gott sprach, es werde Licht. Aber wenn die Bauelemente des biologischen Lebens zerfallen, dann erlischt das Lebenslicht und die Todesnacht bricht herein. Aber das wahre Licht, die wahre Sonne, Gott selbst in Jesus Christus, bewirkt ein noch viel größeres Wunder. Es schafft und schenkt das wahre Leben, das bleibende, das ewige Leben. Können wir uns nicht vorstellen, dass ein Leben ewig wird. Und der Mensch, der Jesus Licht bekommt, hat das Licht des Lebens, das Licht der himmlischen Welt. Das heißt, wenn du Jesus aufnimmst in dein Leben, wenn Jesus der Herr deines Lebens ist, wenn du ihm die Regie überlässt, hast du das Licht des ewigen Lebens in deinem Herzen. Dann beginnt dein ewiges Leben, jetzt und hier, in diesem Augenblick. Und es bleibt, auch wenn du stirbst, das ewige Leben. Durch die schöpferische Kraft des Wortes von Jesus entstehen in uns die Bauelemente für ewiges Leben. Gott Vater und der Gottessohn haben dieses Leben in sich selber. Ja, er ist das Leben in Person, dieser Jesus. Wer dieses Leben haben will, muss zu ihm kommen, ganz nah zu ihm. Und wer ihm nachfolgt, wer unter seinem Einfluss bleibt, der wird unter den Einfluss und die Wirkung jenes göttlichen ewigen Lichtes kommen, das ewiges Leben schafft. Jesus ist gekommen, wie er selbst sagt, damit sie das Leben in Fülle haben, Johannes 10, Vers 10. Das und nicht weniger als das wollen wir feiern und weitersagen. Zu all denen bringen, die noch kein Licht in ihrem Herzen haben. Wenn wir jetzt in diesen Tagen Freunde, Verwandte, Nachbarn, ja, wen auch immer treffen, dürfen wir ihnen das weitergeben. Eine gute Möglichkeit ist vielleicht einfach einzuladen, hier oben haben wir das große Plakat und wir haben es vorhin hier durchlaufen lassen, zum Tor zur Bibel. Das ist ja nicht mehr lang, das ist ja schon am 22. Januar. Einfach so einen Flyer in die Hand drücken und sagen, du, wenn du mehr wissen willst, mehr von Jesus wissen willst, vielleicht auch mal ganz neu über dein Leben nachdenken willst, über die Dinge, die in deinem Leben vielleicht schiefgelaufen sind oder was anders laufen kann, hier, überleg doch mal, ob du nicht da mitmachen willst, bei Tor zur Bibel. Eine Möglichkeit, jetzt mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Wichtig ist, diese Botschaft ist für alle Menschen lebenswichtig und unverzichtbar. Wer Jesus sein Leben lang ausschlägt, geht für immer verloren. Und das müssen wir uns vor Augen halten. Menschen, die Jesus nicht annehmen, gehen für immer verloren. Da gibt es kein Zwischending oder so, naja, irgendwann vielleicht doch noch. Sondern wer Jesus in seinem Herzen nicht aufnimmt, in seinem Leben nicht aufnimmt, geht für immer verloren. Darum wollen wir Freudenboten, Lichtträger dieser Lebensbotschaft sein und nicht müde werden, sie weiterzusagen. Und Paulus sagt, zur Zeit und zur Unzeit. Es gibt ja so Leute, die auch Christen, die sagen, das ist jetzt passend, passt vielleicht nicht so ganz. Wenn ich ihm jetzt sage, ach, das ist so ein Aufschwätzen oder Aufbrummen von so einer Botschaft. Paulus sagt zur Zeit und zur Unzeit. Es gibt im Grunde keine Unzeit für diese Botschaft. Denn es geht darum, Leben zu retten. Es geht darum, das ewige Leben weiterzugeben. Es geht darum, dass Menschen nicht verloren werden, sondern ewiges Leben bekommen. Also, du hast Gelegenheit, jetzt in diesen Tagen, in dieser Zeit. Zeit, keine Unzeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.